Zum einen fühle ich mich in der Armee sehr gleichberechtigt. Durch das, dass es eben nicht um das Geschlecht geht und durch das, dass nur die Leistung zählt, ist es trotzdem immer Thema, weil jeder sieht von Anfang an, okay, das ist eine Frau und wir haben alle, und auch wir Frauen, haben Stereotypen. Es macht einfach Spass. Du rennst in das Haus rein und dann tätschst und klopfst und dann rührst du noch Handgranate rein. Und, also weißt du, so, es macht Spass.
Rock und Randale, Episode 12. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Rock und Randale. Heute ist nicht nur die Folge neu, sondern auch die Stimme. Mein Name ist Olivia El-Sayed und ich freue mich, an dieser Stelle von Nicoletta Cimino zu übernehmen und künftig mit vielen spannenden Menschen in ihre persönlichen Geschichten einzutauchen und so auch ein wenig am Rockzipfel der Geschichte selbst zu ziehen, Fragen zu stellen und im besten Fall Lösungen zu finden für das persönliche Leben, aber auch für Politik und Wirtschaft. Immer auch mit einem Fokus darauf, wie es uns besser gelingen könnte, das Zusammenleben ganz allgemein und insbesondere das zwischen den Geschlechtern. Heute ist unser Thema «You're in the Army now» – die Waffen der Frau. Streng genommen, stramm gestanden. Gehören Frauen ins Militär? Ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin, Cécile Clusac. Sie ist Chefredaktorin des Magazins «Schweizer Soldat», Psychologie- und Biochemiestudentin und Wachtmeister. Eine Frau mit Waffe in der Hand ist teilweise ja auch Sexobjekt, also manchmal in Videogames oder Filmen. Musstest du selber sexistische Witze aushalten?
Ständig.
Ständig.
Also ich glaube, das ist, ja, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nee. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Armee, wo 99% fast Männer sind und dann noch Männer, ich meine die progressiv Linken, sind wahrscheinlich eher wenig vertreten in der Armee, sind wir uns auch einig. LGBTQ+, auch eher weniger vertreten, oder? Würde ich mal behaupten. Und dass da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man mit Sexismus in Kontakt kommt, ist, glaube ich, ja, klar.
Und gibt es da irgendwie jemand, der da drauf schaut, oder bist du damit auch alleine?
Also, da kann ich halt nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich kenne auch viele Beispiele, wo das dann nicht funktioniert hat. Und es hat eigentlich immer mit der Führung zu tun. Mhm. Immer, immer, immer. Dass eine fast 100% männliche Gesellschaft eher anfällig ist für Sexismus, ist, glaube ich, klar. Und dass man da das am besten verhindert mit starken und durchsetzungsfähigen Vorbildern und Leadern auch. Oder? Das ist eine Sache der Wachmeister, der Leutnant, der Kompaniekommandanten. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das sehr darauf Acht gelegt wurde in meiner Kompanie, weil unser Kompaniekommandant hat am Anfang einen einstündigen Vortrag gehalten vor der ganzen Kompanie, warum er Nulltoleranz hat für Sexismus, Rassismus, Diskriminierung. Und das ist einfach toll, oder? Wenn der Kompaniekommandant, der einzige Chef, den du kennst, da vorne steht und allen sagt, hey, nur zur Info, falls irgendjemand von euch mal irgendetwas macht, ich bestrafe das sofort. Mhm. Und das gibt einem schon das Gefühl der Sicherheit. Und auch jedes Mal, wenn es irgendwie Anspielung gehabt hätte, wurde mir immer wieder gesagt, hey, sag uns, wer es war, und der kommt sofort in den Militärknast oder was auch immer.
Hast du schon mal jemanden geschickt?
Nee. Ich konnte das auch immer eigentlich sehr gut aushalten. Zum Beispiel, was ich mache, ist, ich habe diese Technik jetzt für mich entwickelt und sie funktioniert sehr gut. Ich bezeichne von Anfang an alle als scheiß Sexisten und mache so ein bisschen, nur weil ich eine Frau bin. Mhm. So scherzmäßig. Und das zeigt zum einen, hey, ich weiß, dass ich eine Frau bin, danke, du musst es mir nicht noch irgendwie sagen, oder? Und zum anderen zieht es halt die ganze Situation ins Lächerliche. Und auch die Stereotypen werden sofort gebrochen irgendwie. Weil es ist mir bewusst, dass alle diese haben. Mhm. Und es ist auch okay, dass du sie hast, weil ich habe sie auch. Aber einfach um zu sagen, es ist scheiß sexistisch. Mhm. Es ist scheiß sexistisch.
Das nützt.
Das nützt, ja. Das
ist gut.
Ja.
Was mir direkt schon bei deiner Vorstellung am meisten ins Auge gesprungen ist, sind deine Titel und Funktionen. Und zwar erstmal rein sprachlich. Du bist Redaktorin und weißt um die Macht der Sprache. Euer Magazin heißt «Der Soldat» und dein Titel «Wachtmeister». Was hältst du davon, dass im Militär nicht gegendert wird? Warum ist das so?
Ich glaube, der Effekt des Genderns wird überbewertet. Nicht, dass er gar nicht da ist. Es gibt ja Studien, die das beweisen, dass in einigen Kontexten die Beidnennung, zum Beispiel bei der Stellensuche oder bei der Berufsberatung, dass das da auch positive Effekte haben kann. Ich glaube einfach, sie sind nicht so gross, wie man das gerne hätte. Und deswegen auch, wenn man so viele Ressourcen dafür aufwendet, um das durchzusetzen, auch politisch, dass das einfach ein bisschen Zeitverschwendung ist, in meinen Augen. Weil es viele andere Varianten und Möglichkeiten gibt, um wirklich für die Gleichstellung effektiver zu kämpfen. Ja.
Man könnte irgendwie die Arme weiter ausbreiten, indem man eben gendert und nicht zu sagen, nö, machen wir nicht, wenn es dich stört, brauchst du auch nicht kommen. Also da schließt man ja automatisch schon potenzielle, weiß ich nicht, Kandidatinnen aus, denen das vielleicht wichtig ist und die dann deswegen finden, nee, wenn die das nicht machen, dann...
Glaubst du wirklich, dass das der Gedankengang ist von Menschen? Ja. Also dass die wirklich denken, jemand, der ein Interesse hat, in die Armee zu gehen und dann sieht, ah nee, die Armee, die gendert die gerade nicht. Das ist für mich ein Grund, um doch nicht zu gehen.
Nicht gendert die gerade nicht, aber es ist einfach, also ich meine, es ist einfach... 2024. Und ich finde, wer jetzt heute noch sich hinstellt und sagt, nee, machen wir nicht. Für mich ist es eine Frage fast schon des Anstands, dass ich einfach an die denke, die nicht per se überall repräsentiert sind.
Ja, also ich kann ja nicht für alle sprechen, die
ich auch nicht.
In der Armee sind, oder? Aber für mich, ich bin Soldat und ich bin Wachmeister. Ich glaube, ich muss dazu noch sagen, warum ich finde, dass ich das in der Armee, so wie sie heute ist, dass ein explizites Gendern, also die Beidnennung. Von mir aus können wir übrigens neue Begriffe einführen. Mhm. Ich bin da voll dafür. Also, das wird wahrscheinlich politisch scheitern. Und auch in der Einführung ein bisschen schwierig sein. Aber wenn es nach mir ginge, würde ich alle Begriffe wie Studierende, Leserschaft, Soldaten oder was auch immer man dann macht, ich wäre da voll dafür, wenn das die Lösung ist. Aber die Beidnennung ist in einigen Kontexten einfach kontraproduktiv. Und ebenso ein Kontext ist die Armee. Und zwar, weil, du musst dir vorstellen, in der Armee gibt es 1,4% Frauen. Das sind 2000, knapp über 2000 insgesamt. Und 1,4% ist nichts. Also das ist wirklich eine Minderheit. Das ist ganz, ganz wenig.
Aber man möchte ja, dass diese Minderheit größer wird.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Es sind zwei Aspekte. Dieser Aspekt, den ich jetzt anspreche, hat vor allem damit zu tun, in der Armee selbst. Also die Frauen, die schon in der Armee sind. Nicht die, die man ansprechen will. Zum Beispiel ein Zugführer, ein Mann, steht vor seinem Zug und das sind 30 Leute, 29 davon sind Männer und eine ist eine Frau. Und dann sagt er, halt vor allem am Anfang ist das dann, könnte es Probleme geben, dann sagt er, ja, liebe Soldaten und Soldatinnen. Und dann wissen alle im Kreis, ja, der hat jetzt Soldatin gesagt, wegen der Frau. Und nicht, dass das ein Problem ist, dass diese Person eine Frau ist, aber in erster Linie in diesem Kreis, in diesem Daher nennen wir es auch, bin ich ein Teil des Teams und nicht in erster Linie eine Frau. Also weißt du, was ich meine? Ja. Es durch die explizite Nennung des Geschlechts in der Sprache...
Gibt es einen unnötigen Fokus, findest du?
Genau, finde ich.
Es gibt fast eine Ablenkung.
Auch, es ist einfach eine Nebensache in dieser Situation. Mhm. Es ist völlig egal, welche Genitalien jemand hat. Und da kommen wir auch, oder in der gendergerechten Sprache geht es ja auch vor allem auch darum, Menschen, die non-binär sind, zum Beispiel auch abzubilden. Und das wäre dann ja auch bei Soldatinnen und Soldaten ein Problem. Es wird alles noch komplizierter werden.
Genau, also ja, eigentlich wäre die Neuschaffung eines Begriffs für alle, wäre dann wahrscheinlich am einfachsten oder am effektivsten.
Ich in meiner persönlichen Meinung akzeptiere einfach das generische Maskulin als den genderneutralen Begriff. Aber eben, und dann, um darüber zu sprechen, ob die genderneutrale Sprache oder eben die Beidnennung beider Geschlechter oder die Mehrfachnennung von allen Geschlechtern dazu führen würde, dass wirklich auch mehr sich für die Armee interessieren würden. Ich glaube wirklich, dass das nicht so einen grossen Einfluss hat, wie man denken mag.
Für mich ist das wie so schon eine Provokation. Aber ich kann deinen Gedankengang völlig nachvollziehen und ich habe dich auch einmal in einem Interview eben darüber sprechen gehört, wie das ist, wie man sich vergleicht quasi in der Sportlichkeit. Und da hast du auch gesagt, ja, wenn man im Graben liegt und einfach einen Kollegen rausziehen muss, ist es halt egal, ob ich bei irgendeinem Test gut oder schlechter abgeschnitten habe als er. Ich muss es einfach irgendwie schaffen, ihn da rauszuholen. Das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Da finde ich schon auch, da muss man dann nicht so auf diesen Details rumreiten. Und das hat mir auch mega eingeleuchtet. Aber vielleicht gäbe es ja wie weiß ich nicht, ein paar Low-Key-Aufgaben, die auch jemand machen könnte, weiß ich nicht, der jetzt sprachlich begabt ist oder der vielleicht medizinisch ein Hintergrundwissen hat oder...
Oh, auf jeden Fall. Da gibt es, also das ist wichtig zu verstehen, in der Rekrutierung der Schweizer Armee gibt es zwar den Sporttest, den muss jeder machen, aber nachher für die Einteilung gibt es verschiedene Punkte, die erreicht werden müssen, um in eine bestimmte Funktion eingeteilt zu werden. Also zum Beispiel der Infanterist, die Infanteristin, müsste dann 65 Punkte erreichen, um überhaupt in Frage zu kommen, um dort hingeschickt zu werden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in die Informatik gehen will, Cyber zum Beispiel, dann wird nicht auf die Sportpunkte geschaut. Mhm. Dann reicht es, wenn man gerade auslaufen kann. Also weißt du, wie ich meine? Dann, die Armee schaut nicht bei jeder Funktion auf die sportliche Fähigkeit, sportliche Fähigkeiten. Sondern dort, wo es halt wirklich braucht.
Und wusstest du von Anfang an, wo du hin willst? Oder dachtest du einfach, du versuchst jetzt zuerst den Sporttest zu machen und dann schaust du, wie gut du da abschneidest und dann kannst du auswählen? Oder hattest du ein bestimmtes Ziel immer schon vor Augen?
Nein, das Ziel war eigentlich schon immer die Kampftruppe. Ja. Und da wusste ich, da habe ich auch explizit darauf trainiert mit den entsprechenden Übungen. Ja.
Was sind die entsprechenden Übungen?
Planken ist so eine Übung, die kann man sehr gut sich vorbereiten darauf. Und
wie lange muss man da planken, um gut zu sein?
Also, was war es? Das waren etwa 100 Sekunden länger. Und du musst halt bei jeder Sekunde die Beine heben.
Ah, das auch noch?
Ja, genau, das auch noch. Ja. sie haben so eine, wie soll ich sagen, so ein Balken, wo du dann das Kreuz raufdrücken musst. Und es zählt halt nur die Zeit, solange du oben bist.
Okay.
Also es ist nicht einfach nur irgendwie planken, sondern...
Halt auf einer bestimmten Höhe planken.
Genau. Und das ist eine Übung, da kann man sich gut darauf vorbereiten. Aber viele Übungen sind halt wirklich, um die gesamte Leistungsfähigkeit zu testen. Zum Beispiel der Medizinballstoß. Das ist eine klassische Übung, in der schneidet ein Durchschnittsmann, der noch nie in seinem Leben trainiert hat, besser ab als eine Frau,
die
3 Jahre darauf trainiert hat, oder? Und das ist eine Übung, da kannst du ja jeden Tag kannst du Medizinball stoßen, aber das sind viele Muskeln, die damit spielen, oder? Das ist Brust, das ist Rücken, das sind Arme, Schnellkraft, aber auch Muskelkraft. Und da ist einfach eine umfassende Vorbereitung nötig. Das heißt, wie man sich am besten auf den Sporttest vorbereitet, ist Krafttraining zu machen, und zwar sehr breit und variabel, oder? Und den ganzen Körper.
Mhm.
Ja.
Und muss man den immer wiederholen oder der ist einmal und wenn man es geschafft hat, ist man drin, oder?
Also der ist einmal der wichtigste bei der Rekrutierung, bei der Einteilung, oder? Und nachher wird das jedes Mal, wenn du Dienst leistest, also in jeder Rekrutenschule, in jedem WK, wird das nochmal gemacht. Aber dann ist es nicht so, wenn du dann, keine Ahnung, dass die Punkte nicht mehr reißt, wirst du rausgeschmissen. Nee.
Dadurch, dass man sich im Militär beim Namen nennt, Uniform trägt und gleichermaßen diszipliniert und tough sein muss, könnte man sagen, in der Armee sind alle gleich. Aber ist das so? Fakt ist, die Schweizer Armee ist eine der männlichsten Organisationen der Schweiz überhaupt, geschaffen von Männern für Männer. Reicht es da, Frauen einfach die Uniform anzuziehen? Rund 147.000 Männer dienen derzeit der Armee und, wie du es schon gesagt hast, etwa 2.300 Frauen. Und das soll sich ändern. Als erste Verteidigungsministerin der Schweiz will Viola Amherd mehr Frauen für die Armee gewinnen. Ihr Ziel im Jahr 2030 sollen 10% der Armeeangehörigen weiblich sein. Davon sind wir jetzt noch weit entfernt. Wäre da eine Dienstpflicht für Frauen förderlich und wäre das nicht nur gerecht oder gerade nicht? Was können Frauen vom Militär erwarten und was muss dort erfüllt sein, damit sich mehr Frauen verpflichten? Also Cecil, Frauen können freiwillig in der Schweizer Armee Dienst leisten. Das Militär ist aber eine Männerwelt und dort alles auf den Mann ausgelegt. Was würdest du als erstes ändern, um mehr Frauen für das Militär zu begeistern?
Also ich glaube, die einzige Möglichkeit, um wirklich dafür zu sorgen, dass merklich mehr Frauen in die Armee kommen, ist die Gleichstellung vor dem Gesetz. Mhm. Ich glaube wirklich, da gibt es keine andere Möglichkeit, weil... Die Männer sind halt dort mehr vertreten, weil sie müssen, oder? Ist klar. Ja. Wenn man jetzt auf andere Armeen schaut, wo professionelle Armeen, keine Milizarmeen, wo es keinen Zwang für den Mann gibt, da ist immer noch die Frau in der Minderheit, aber halt viel weniger als bei uns. Oder ich kenne keine genauen Zahlen, aber das wäre für mich die einzige richtige Lösung, um die Mann und Frau Herausforderung bis jetzt gleichzustellen, ob jetzt das beide müssen in die Armee oder beide müssen nicht in die Armee, das ist dann eine andere Frage, aber einfach, dass es gleich ist. Und fairerweise muss dann in meinen Augen auch der Vaterschaftsurlaub, zum Beispiel der Mutterschaftsurlaub, in den Elternurlaub umgewandelt werden, um dann nicht noch eine zweifache Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt zu generieren. Also wenn es nach mir ginge, würden heute...
Und die Schwangerschaft, wie wälzt man das noch ab?
Meinst du, wenn man jetzt, bevor man Kinder bekommt, ja, das, ja, über diese Frage habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Weil mit der Körperlichkeit geht es ja, irgendwie stimmt, dann nicht mehr auf.
Ja, das stimmt, ja.
Also nicht, dass das eine das andere ausgleichen muss, aber... Und hättest du ein paar Tipps für Militärchef Thomas Süssli?
Also, da müssen wir uns die Frage stellen, was ist überhaupt der Grund, warum Frauen in erster Linie nicht in die Armee gehen? Ich glaube, ein Grund ist sicher, weil viele nie in ihrem Leben damit in Kontakt kommen und sich auch nie die Frage ernsthaft stellen.
Also denkst du in der Schweiz oder?
In der Schweiz. Und ich glaube, um da etwas zu ändern, ist sicher eine frühe Sensibilisierung mit dem Thema von Vorteil, vielleicht schon in den Schulen, vielleicht eben der obligatorische Orientierungstag ist vielleicht ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber das sind alles politische Fragen, oder? Da kann unser Korpskommandant Süssli da nicht viel ausrichten. Das ist sicher etwas, was ich glaube, wird zu mehr Frauen in der Armee führen. Und die zweite Frage ist, wenn es dann Frauen gibt, die gerne in die Armee gehen, was halten sie davon ab, doch in die Armee zu gehen, wenn das überhaupt der Fall wäre? Das weiß ich nicht, aber gehen wir mal davon aus. Da könnte zum einen sein, dass es halt eine Männerwelt ist, oder? Fast 99% Männer. Und dass man dann davon abgeschreckt ist. Und das verstehe ich voll und ganz. Als einzige Frau in einem Infanteriezug und als einzige weibliche Wachmeister.
Kannst du das ein bisschen ausführen? Also ich meine, du hast das ja alles erlebt. Wie hat sich das, war das anstrengend für dich? War das hart? Oder bist du einfach irgendwie anders gewickelt, sodass du denkst, nee, das kann ich nehmen oder das stört mich irgendwie nicht? Nee, gab's nie irgendwie, weiß ich nicht, anzügliche Bemerkungen oder doofe Kommentare? Oder?
Es ist lustig, weil es ist sehr ambivalent, meine Meinung dazu. Zum einen fühle ich mich in der Armee sehr gleichberechtigt. Also durch das, dass es eben nicht um das Geschlecht geht und durch das, dass nur die Leistung zählt, geht es auch nur um das. Also es kann niemand kommen und mir sagen, du bist dort, weil du eine Frau bist oder so. Weil das stimmt einfach nicht. Ich bin hier, weil ich die Leistung erbracht habe.
Genau, das wäre dann mehr so, dass sie dich quasi, dass du nicht ernst genommen wirst. Aber ja, genau. Ich stelle mir jetzt mehr noch das Umgekehrte vor. Weil sie sehen ja trotzdem, dass du eine Frau bist.
Auf jeden Fall, genau. Und das ist das andere, oder? Weil es ist trotzdem immer Thema. Auch wenn es irgendwie auf eine Art nie Thema ist, ist es trotzdem immer Thema. Weil jeder sieht von Anfang an, okay, das ist eine Frau. Und wir haben alle, und auch wir Frauen, haben Stereotypen internalisiert, oder? Von anderen Frauen. Und besonders im Militärkontext. Oder halt in Männerdomänen. Da kann man auch, keine Ahnung, die Feuerwehr, was auch immer man nehmen will. Aber jetzt im Militär konkret, vor allem, wenn man dann auch noch weiblich ist dazu, also weiblich im Sinn von eben stereotypisch weiblich. Was bedeutet stereotypisch weiblich? Keine Ahnung, die schminkt sich vielleicht noch, hat ihre Nägel gemacht, macht jeden Morgen ihre Haare und so. Und dann ist halt die erste Reaktion, die dann kommt, vielleicht unterbewusst, die kann das wahrscheinlich eh nicht. Oder, oder man muss sich dann halt immer wieder beweisen. Man muss immer wieder beweisen, hey, ich bin eine Frau, ja, ich bin vielleicht auch besonders weiblich, in diesen stereotypischen Wörtern, die ich jetzt benutzt habe. Und ich kann das trotzdem. Und was passiert dann in den Menschen? Das ist dann nicht so im Sinn von, weiblich sein bedeutet auch tough sein, sondern, okay, die ist jetzt eine Ausnahme.
Ja.
Und das heißt, in den Köpfen wird nicht das Wort.
Aber das ist auch ein bisschen frustrierend, oder
ja,
nicht?
Ja, also es ist definitiv.
Also ich stelle mir dann vor, das braucht noch mehr Kraft. Also du brauchst schon viel Kraft, um da das zu leisten, was die anderen leisten, rein körperlich. Und dann muss man dieses immer sich beweisen, aber das scheint dich irgendwie zu motivieren. Dann bist du eine Person, die das quasi dieser Druck, das motiviert dich. Das macht nicht, dass du irgendwann denkst, ach, lass mich doch in Ruhe.
Ja, am Anfang hat es mich extrem genervt. Also dann habe ich einfach irgendwann wirklich frustriert und habe auch angefangen, auch wenn es gar nicht um meine Weiblichkeit oder mich als Frau ging, einfach davon auszugehen, dass es weil ich eine Frau bin, oder? Dann rutscht man manchmal ab und so, ja, der hat mich jetzt nicht gern, weil ich bin eine Frau und so. Aber das ist immer einfach, das zu sagen. Und im Endeffekt weiß man es ja trotzdem nicht 100%. Vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, vielleicht auch gar nicht, vielleicht findet er mich einfach blöd. Ich habe auch eine Art, die vielleicht bei einigen Menschen aneckt, weil ich bin laut, ich bin, oder, da, manchmal vielleicht ein bisschen nervig, kann man auch so beschreiben. Und vielleicht ist es auch das. Und dann hat es gar nicht mit mir als Frau zu tun. Aber ich würde schon sagen, dass es immer wieder dazu kommt, dass ich mich, ja, dass ich halt beweisen muss, dass es eben doch nicht so ist.
Und dann aber dein Grad, den du erreicht hast, der hilft dir dann dabei? Also du, ich nehme an, du musst ja fast viele Männer quasi unter dir haben. Ist das ein Problem oder hast du da ein Erlebnis schon mal gehabt, das nicht so gut war oder funktioniert das?
Nee, also du hast ja vorhin in der Frage gesagt, wir haben zwar alle die gleiche Uniform an, aber man sieht ja trotzdem, dass ich eine Frau bin. Das hat definitiv Auswirkungen. Also als ich abverdient habe, oder das in der Armee machst du eine RS, dann wirst du Soldat, dann machst du die Unteroffizierschule, dann wirst du Unteroffizier, eben in diesem Fall Wachmeister, und dann verdienst du den Grad ab. Das heißt, das erste Mal, dass du wirklich eine Gruppe führst und ausbildest, das ist auch das erste Mal, dass du das machst.
Ja.
Oder? Das heißt, es ist mega. Also ich finde das System super, aber für die einzelne Person ist das
krass.
Krass, genau. Ja. Und wenn dann noch ich als Frau in einer reinen Männergruppe, weil wir waren alle Männer in meinem Zug und ich war wirklich die einzige Frau, auch keine weibliche Soldatin. Und dann stehe ich davor und ja, muss auch damit klarkommen, dass ich mich vielleicht auch zuerst beweisen muss gegenüber meinen anderen Kameraden, oder? Und jetzt ist so, entweder ich entscheide mich dafür, dass ich das mache, dass mich das nervt und dass ich das mache, oder ich ignoriere es einfach. Und ich habe das dann einfach immer das als Fakt akzeptiert, dass die Stereotypen existieren, dass das auch Zeit braucht, dass das sich ändert in den Köpfen der Menschen. Und je mehr sie mit weiblichen Wachmeistern, die es eben können, zu tun haben, desto mehr wird dieses Stereotyp auch abgedatet. Und ich glaube, das braucht einfach seine Zeit. Ich glaube, das passiert nicht von heute auf morgen. Und wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die in der Armee sind, gibt es einen riesen Unterschied zwischen Menschen, die viel mit Frauen zu tun hatten, und Menschen, die noch nie mit Frauen zu tun hatten. Die viel mit Frauen zu tun hatten ein, bei denen war das gar kein Thema mehr. Dann ging es gar nicht mehr darum, oh, du bist eine Frau, du kannst das nicht. Es hat sich nicht für mich so angefühlt, als hätten meine Soldaten mich weniger ernst genommen. Weil ich habe es ihnen ja eben bewiesen. Aber ich glaube, auch ein Mann, der nicht gut performt, würde dann genau gleich nicht ernst genommen werden wie eine Frau, die nicht gut performt.
Ja. Aber ich stelle mir einfach irgendwie den Aufwand wirklich schon irgendwie größer vor. Nicht nur körperlich, sondern wirklich auch so.
Ja.
Und macht dich das nie wütend? Oder macht es dich wütend oder müde? Oder keins vorbei?
Ja. Nee, beides ein bisschen.
Oder ist es auch für dich eine so Motivation? Weil so wie du es jetzt beschreibst, kann ich sehr gut sehen, dass das schon auch, also es ist auch eine Arbeit für die Frauen, die du machst.
Ja, würde ich auch sagen.
Und findest du, du wirst dafür irgendwie anerkannt oder kriegst du da irgendwie von außen eine Bestätigung, dass Leute sehen, dass das wirklich so ist? Also, oder fühlst du dich da manchmal ein bisschen alleine?
Also ich bekomme viel positives Feedback, auch durch das, dass ich auf Instagram aktiv bin. Und jetzt durch meine Tätigkeit als Co-Chefredaktorin des Schweizer Soldat bekomme ich viel Feedback, was sich auch gut anfühlt. Also dann merkt man, die Menschen sehen, dass ich nur rein durch meine, also nur rein durch meine Person, ich stehe ja nicht hin und sage, ja, für die Frauen, oder ich mache das
ja,
nicht unbedingt zum Thema.
Natürlich.
Aber es ist natürlich automatisch Thema, weil ich eine Frau in der Armee bin, oder?
Genau.
Von dem her doch, und das fühlt sich schon gut an.
Das freut mich. Ja. So soll es auch sein.
Und ermüdend ist es nicht mehr unbedingt, finde ich.
Aber es war.
Es war am Anfang ermüdend, weil ich den Fokus sehr auch selbst darauf gelegt habe. Aber seit ich das nicht mehr so mache und mich einfach als Teil des Teams sehe, das halt jetzt zufälligerweise Brüste hat, ist das wie, ja, wenn ich es nicht mehr zum Thema mache, dann machen es die anderen meistens auch nicht. Ja. Würde ich schon so sagen.
Außer, dass man sich dann ja auch verlieben kann im Militär, dann war es irgendwie doch ein Thema.
Ja, das stimmt. Ja,
das stimmt. Ja, du bist mit einem tschechischen Soldaten verheiratet und siehst du Unterschiede zwischen dem tschechischen Militär und unseren in Sachen Frauen? Wie ist es da? Besprecht ihr das oder ist das?
Das ist sogar oft ein Thema, weil bei ihm, also bei der tschechischen Armee ist es so, da gibt es keine Milizarmee, das ist eine professionelle Armee. Das heißt, die Menschen dürfen einfach sich freiwillig entscheiden, in die Armee zu gehen oder nicht. Und das, was die tschechische Armee und viele NATO-Armeen übrigens unterscheidet von der Schweizer Armee, ist, dass sie unterschiedliche Anforderungen bei Frauen und Männern in der sportlichen Leistung haben. Was ich völliger Unsinn finde. Eben, du hast vorher schon ein Beispiel gesagt, was ich einmal gesagt habe. Über das können wir auch noch nachher gerne ausführlicher sprechen. Und das führte bei ihm zu Beginn dazu, dass er halt Frauen tendenziell weniger ernst nimmt in der Armee.
Weil sie nicht dasselbe leisten mussten.
Und weil sie nachher auch im Team weniger leisten können. Weil halt Frauen, die die sportlichen Anforderungen nicht erfüllen, oder die des Mannes, sagen wir es so, nicht erfüllen, trotzdem in die Einheiten, in die Kampf, er ist auch bei der Infanterie, eingeteilt werden und dann halt dort ja, ihre Sachen nicht tragen können. Das ist wie, wenn jemand zur Feuerwehr geht und dann, also egal ob Mann oder Frau, und dann den Schlauch nicht tragen kann. Oder? Da fragt man sich ja auch, warum.
Macht dann nicht so viel.
Macht nicht so viel Sinn, ja. Genau. Und bei uns war das schon ein viel Thema. Ich habe auch zu Beginn, irgendwann hat es mich dann so fest genervt, weil. Ich
also, habe gemerkt, dass es ihn aufgeregt hat, oder?
Nee, dass er wirklich auch diesem Stereotyp unterliegt und diesen auch unterbewusst auf mich anwendet. Ich habe das einfach gemerkt, dass er unterbewusst, auch wenn er das niemals will, ich meine, ich liebe ihn über alles, nämlich auch, wir sind wirklich super glücklich, aber dass er das auch unterbewusst auf mich anwendet, dass.
Aber
Frauen,
bei dir ist es ja anders.
Genau, und das habe ich nicht gecheckt, dass es bei ihm anders ist und es deswegen ist. Und dann haben wir mal ausführlich darüber gesprochen und dann habe ich ihm gesagt, weil wir haben nicht mehr darüber gestritten, also wir argumentieren, ja. Sagen wir so, wir streiten nicht. Dann habe ich gesagt, so, ich mache jetzt eine PowerPoint-Präsentation für dich. Du darfst Fragen aufschreiben und sie am Schluss stellen. Und dann habe ich wirklich so eine 30-minütige PowerPoint-Präsentation vorbereitet, warum Frauen sehr wohl geeignet sind, um
vielleicht
in die
solltest
Armee
du damit
gehen.
Auf Tour gehen.
Ja, ich habe es mir auch schon gedacht. Oder zumindest mal ein Video oder so
ja,
machen.
Ja, glaube ich.
Ja, und wirklich, und das hat so dazu geführt, dass er dann
dass
irgendwann...
Dass ihr geheiratet habt.
Ja, genau, das ist das Ende der Geschichte. Ja, nee, das ist der grosse Unterschied. Und ich glaube, das ist sehr fatal für das Bild der Frau. Ja, jetzt an diesem Beispiel.
Ja, ich weiß nicht, ob wir es genug ausgeführt haben, aber ich glaube schon.
Also meinst
das Beispiel,
du,
eben, warum das es eben Sinn macht. Ich glaube ja,
dass die gleichen Anforderungen.
Genau, für die Auszeichnung muss man ja quasi nicht die gleiche Leistung erbringen,
genau,
oder?
Genau, ja. Okay, also für die Auszeichnung. Also da finde ich auch, da könnte man. Das ist so. Ich kann dir ein anderes Beispiel erklären. Oh, es macht mich wieder wütend. Dass es das überhaupt existiert, ist so blöd und unnötig in meinen Augen. In der Unteroffiziersschule wurden wir bewertet, auch in der sportlichen Leistung. Und dort wurde ich halt als Einzige nach der Frauentabelle bewertet. Und das ist extrem. Da hast du bei den Männern in Noten gesprochen, zum Beispiel eine 4 und in der Frauentabelle hast du eine 6. Also es ist extrem, die Unterschiede.
Ja.
Und dann war ich mit Abstand, wir haben dann so eine Auszeichnung am Schluss der Unteroffiziersschule, oder? Eine Tabelle. Und ich war mit Abstand die Beste. Und ich habe dann einen Preis gewonnen. Ich weiß nicht, das war ein Sackmesser oder so. Und ich wurde dann nach vorne gerufen und es war mir so peinlich, weil alle in diesem Raum wussten, ich bin nur dort, weil ich eine Frau bin. Und wäre ich nach der Männertabelle bewertet worden, dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen unter dem Durchschnitt.
Ja.
So war ich immer. Ich war nicht super gut, ich war nicht super schlecht. Aber das war mir so unangenehm.
Ja, das verstehe ich.
Also, eigentlich ist mir das jetzt auch egal. Also,
ja.
Das interessiert mich nicht mehr jetzt.
Und du hast ein Sackmesser.
Genau, und ich habe ein Sackmesser. Immerhin. Aber so dumm, ich verstehe das nicht.
Eine Befragung fand heraus, dass es vor allem drei große Motive gibt, warum sich Frauen dazu entscheiden, freiwillig Militärdienst zu leisten. Also manche finden es nützlich für eine spätere Karriere bei der Polizei oder manche möchten ihre eigenen Grenzen austesten oder Abenteuer erleben und wieder andere geben Vorbildväter an, die beim Militär Karriere gemacht haben. Also sind meistens weniger politische, sondern eher persönliche Gründe. War das bei dir auch so?
Ja, würde ich schon so sagen. Ich glaube, das hat vor allem mit dem Alter zu tun, indem man sich entscheidet, in die Armee zu gehen. Das ist ja meistens Ende der 10er Jahre, also so 18, 19 und dann Anfang 20er Jahre. Und ich glaube, da schon so, ja, aus selbstlosen Gründen zur Armee zu gehen, das weiß ich jetzt nicht. Es gibt sicher solche Menschen, aber ich glaube, die meisten Menschen machen das dann aus doch egoistischen Gründen, oder was auch völlig in Ordnung ist. Jetzt, wenn ich zurückdenke, glaube ich, schon ist es meine Überzeugung, dass jede Person in der Schweiz in irgendeiner Form Dienst leisten sollte am Land, weil ich glaube, darauf basiert auch unser Zusammenhalt und unser Wohlstand. Und bei mir war es so, ich habe mich schon immer für die Armee interessiert. Ich war schon im Jungschützenkurs, als ich 16 war. Ich war schon am Knabenschießen. Ja, das war für mich, ich kann es nicht mal beschreiben.
Hattest du irgendein Vorbild? Oder es war einfach so?
Nein, es war einfach,
deinem Umfeld
es hat
war
mich irgendwie einfach, wie jemand ein Hobby aussucht. Ja. Es war einfach, es hat mich interessiert, es hat mir Spass gemacht. Und ich habe schon immer mein ganzes Leben lang meiner Intuition gefolgt. Und meine Intuition war einfach immer, hey, das ist etwas für dich. Und das hat mich nie enttäuscht, also ich habe es nie bereut. Mhm. Es gab keinen Moment, wo ich sage, doch, das war jetzt echt eine Scheißentscheidung.
Und wie geht es denn jetzt weiter für dich? Also du studierst auch noch. Mhm. Und wie legst du da deinen Fokus oder was machst du so die nächsten Jahre? Wie hast du dir das gedacht?
Ich bin jetzt ja 27, im zweiten Jahr des Bachelors. Das heisst zuerst einmal das Studium. Und Psychologie geht ja bekanntlich ein bisschen länger als einfach den Bachelor. Ich mache dann noch den Master. Und wenn ich träumen darf, würde ich gerne in die Psychologieforschung. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, in die Militärpsychologie zu gehen. Weil ich glaube, Militär ist ein sehr psychologisch gesehen spannendes Thema, vor allem mit Hierarchie, Dominanz, eben Männlichkeit und alles. Und ja, das würde mich sehr interessieren.
Und in was für einem finalen Beruf siehst du dich da? Gibt es den schon?
Forschung.
Oder müsste man den erst erschaffen?
Nein, das wäre wirklich einfach Forschung, wissenschaftliche Mitarbeiter und dann am Ende Professorin oder so. Ja, das wäre ganz geil.
Das schaffst du schon.
Ja, also ja, vielleicht könnte auch mein Wunsch, 4 oder mehr Kinder zu haben, ein bisschen Stein in den Weg legen oder den Weg verlängern, sagen wir es mal so.
Verlangsamen vielleicht.
Verlangsamen, genau. Ja.
4 Kinder.
Ja, das wäre schon toll.
Und habt ihr dann über den Ernstfall schon mal gesprochen, du und dein Mann? Also wer würde da zu Hause bleiben? Oder wenn es 2 Soldaten sind, die zusammen Kinder haben, wie teilt man das auf? Oder ist das noch zu früh, um darüber zu reden?
Nein, bei uns ist es gar nicht so früh. Wir haben schon nach dem ersten Date unsere ganze Zukunft zusammen geplant. Das heisst, nein, es ist definitiv nicht so früh. Aber tatsächlich haben wir über das noch nie gesprochen. Hm. Ich glaube, das muss ich mal aufnehmen. Einfach, weil wir noch nie darauf kommen.
Und wie stellst du es dir vor? Also wie?
Ich hatte mal eine Anfrage über Instagram von jemandem, der mir diese Frage stellte. Was ist jetzt in der Schweizer Armee? Ist ja egal, welche Armee. Beide Eltern in einem Kriegsfall einberufen werden, was macht man dann?
Ja, was macht man dann?
Und es gibt tatsächlich, ich habe das mal bei der Armee angefragt, es gibt keine Regelung, die das dann explizit sagt, weil es hat das noch nie gebraucht, oder? Weil früher waren es halt nur Männer und dann war es klar, wer zu Hause bleibt. Aber es gibt, wenn du aufgrund persönlicher Gründe, was zum einen die Versorgung von Kindern ist, nicht Militärdienst leisten kannst, dann kannst du beantragen, dass du nicht gehst.
Ja.
Also das ist dann möglich. Aber wie wir das jetzt bei uns im Fall
hast du noch kein Gefühl, wer das bei euch sein würde?
Naja, das wäre wahrscheinlich schon ich.
Die geht oder die bleibt?
Die bleibt, die bleibt, ja. Ja. Einfach auch, weil er wahrscheinlich der bessere Soldat ist. Er wäre wahrscheinlich nützlicher als ich.
Das weiß man nicht.
Ja, das stimmt, ja.
Was ich unbedingt noch wissen möchte ist, also ich meine, das würdest du schon unterschreiben, was braucht man, um beim Militär von Nutzen zu sein? Also bestimmt Disziplin und Ausdauer, darüber haben wir schon gesprochen. Und was würdest du sagen, was muss ein Mensch sonst noch mitbringen?
Also ich glaube, Menschen, die Probleme haben mit Hierarchie, haben es schwierig in der Armee, weil das ist halt wirklich sehr hierarchisch aufgebaut. Vor allem zu Beginn, oder? Da kommst du manchmal, also in den ersten 2 Wochen habe ich mir schon gedacht, so, oh shit, wo bin ich denn hier gelandet?
Weil es wie halt konntest du das überwinden, oder? Wie hast du das gemacht?
Ja, es ist dann halt wie, du hast halt wie keine Wahl. Also, dann musst du dich halt damit anfreunden. Mhm. Und irgendwann gewöhnt man sich dran. Es ist einfach ein starker Kontrast, wenn du aus dem zivilen Leben kommst, wo jetzt alle, haha, du Kultur und wir sind ja alle flache Hierarchien und niemand mehr ist mehr Chef, oder? Und das ist, in meinen Augen gibt es da auch Nachteile, wenn niemand mehr Chef ist. Und in der Armee ist das einfach auch wichtig. Also, weil ich glaube, wenn wir in der Schweiz über solche Sachen diskutieren, fehlt es immer auch ein bisschen der Blick für den Fall der Fälle, weil wir trainieren ja für den Ernstfall, auch wenn man vielleicht das belächeln würde und sagt, oh, die Schweiz wird eh nicht nie in den Krieg und das ist ein anderes Thema. Aber wenn wir schauen, für was wir trainieren, auf dem Schlachtfeld braucht es einen Chef. Da hat es keine Zeit zum Diskutieren. Da berufe ich nicht zuerst meine Leute ein und sage, ja, hey, was habt ihr denn für Ideen? Oder, sondern da sage ich, du dort und jetzt, oder? Und dann müssen die mir vertrauen können. Und dann, ja, dann gibt es halt keine Zeit, um da Abstimmung zu machen.
Für Brainstorming.
Ja, genau. Und deswegen ist das halt ja, etwas, das wichtig ist in der Armee. Und ich glaube, wenn jemand wirklich Probleme damit hat,
dann wird es schwierig.
Dann wird es schwierig, ja.
Und so vom sonst vom Charakter her oder auch von der, weiß ich nicht, von der mentalen Einstellung, was oder was findest du selber, zeichnet dich aus, dass das das Richtige für dich ist?
Ich glaube, man muss seine eigenen Bedürfnisse auch zurückstecken können, weil es geht halt nicht um die individuelle Person in dem Fall, sondern es geht um, dass man den Auftrag als Team erfüllt. Und ja, dann ist es halt egal, ob du müde bist, ob du wütend bist oder eben ob du zum Beispiel bei mir deine Tage hast. Mhm. Das ist dann egal, weil wir müssen um diese Zeit dort sein oder wir müssen bis dann diesen Auftrag erfüllt haben. Und dann ist halt das Individuum wie egal. Und ich finde das schön und toll, aber das kann für Personen manchmal auch schwierig sein.
Und da bist du nie und denkst so, ein bisschen mehr Verständnis für meine Situation wäre jetzt auch nicht schlecht. Gerade wenn man seine Tage hat und dann versteht ja dann irgendwie
ja.
auch niemand. Dann
ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn es die Situation zulässt, dann finde ich es völlig unnötig, da ein Politikum daraus zu machen und irgendwie, keine Ahnung, nur weil du deine Tage hast, du weißt doch auch nicht, was es da für Situationen geben könnte, dann lass mich, dann gehe ich halt länger aufs WC jetzt. Also wen interessiert das jetzt? Oder? Es ändert ja nichts an der Sache. Aber wenn wir halt in einer Übung sind oder so, oder dann ist klar, da habe ich auch schon Situationen gehabt, da ist es einfach gelaufen. Also, ja, wortwörtlich.
Wie rausgelaufen. Gab es doch gerade letztens diese eine Marathonläuferin in China, glaube ich.
Ah, nee, das habe ich nicht gesehen.
Und dann ist sie aber auch einfach knallhart weitergerannt.
Ja, weil dann ist halt, das ist halt Nebensache.
Mhm.
Ja. Ist halt doof, aber.
Ja. Ist halt so.
Genau.
Wegen dem Ernstfall, über den wir vorher kurz gesprochen haben, gibt es ein Erlebnis oder welches Erlebnis in deinem Leben kam ein Kriegserlebnis am nächsten? Gibt es da etwas?
Ja, ist noch schwierig zu beantworten, weil seit ich in der Armee bin, beschäftige ich mich auch sehr mit Krieg und ich schaue oft Videos vom Ukraine-Krieg zum Beispiel und auch taktische Besprechungen, wie das dann alles so abläuft und so. Und es ist schon vergleichbar, aber natürlich niemals wirklich vergleichbar, wie wenn du wirklich Todesangst hast, oder? Und wirklich sterben könntest. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Moment. Da habe ich auch einen ganz krassen Vortrag gehört von jemandem, der in Afghanistan war und der sensibilisieren wollte für posttraumatische Belastungsstörungen nach einem Einsatz.
Yeah.
Und der hat dann gesagt, das ist wirklich, du bereitest dich vor, du trainierst und alles und es ist meistens auch sehr lustig und übrigens, Humor braucht man sehr für das Militär.
Ja.
Sehr viel Humor. Ja, weil es gibt wirklich einfach Situationen, die sind echt, echt beschissen. Und wenn du dann die ganze Zeit nur down bist, dann ja, Humor ist so wie ein bisschen ein Coping-Mechanismus. Mhm. Und das hat er eben dann auch gesagt. Es ist alles lustig und toll und cool. Und dann bist du im Einsatz und bist voll unter Adrenalin und alles und plötzlich merkst du, die Kugeln fliegen zurück. Also wirklich, wenn du jetzt den Kopf da raushältst, dann bist du tot. Das ist der erste Moment, wo er gemerkt hat, oh shit, jetzt bin ich hier.
Mhm.
Und der zweite Moment war dann, als der erste Kamerad gefallen ist. So, fuck. Es ist wirklich Realität. Es ist kein Spiel. Und da verfällt man eben schnell mal in die Spiellaune. Und das ist auch völlig okay für das Training. Es macht auch Spass. Ich meine, Menschen spielen Paintball, Räuber und Bulle oder was auch immer. Oder? Das macht Spass, das zu spielen. Und eine Situation, die ich niemals vergesse, war auch in der Unteroffiziersschule, als wir mit dem Adjutanten, das ist der Ausbildner, der uns ausgebildet hat im Häuser- und Ortskampf, da hatten wir wirklich einfach Bock auf Häuser- und Ortskampf. Es macht einfach Spass. Du rennst in das Haus rein und dann tätschst und klopft und dann rührst du noch Handgranate rein. Und, also weißt du, so, es macht Spass. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey, es ist schön, wie ihr Spass habt. Das macht auch, ist auch gut zum Trainieren, oder? Wenn ihr motiviert seid und alles. Ihr müsst euch einfach kurz mal überlegen, wenn das ernst wäre, dann wärt ihr einfach sehr froh, wenn ihr nicht die ersten seid, die in einen Raum müsstet. Weil wenn du in einen Raum gehst, Häuser- und Ortskampf ist einer der tödlichsten Einsätze ever. Mhm. Weil wenn dort jemand, der muss nur warten und mit der Waffe auf die Tür zeigen und abdrücken, sobald du reinläufst.
Mhm.
Du kannst nicht mal etwas machen. Das heisst, oder? Bist froh, wenn ich als Erster reingehen muss. Und das war so der erste Moment nach 18 Wochen RS und 4 Wochen Unteroffizierschule, wo ich gemerkt habe, oh, ich hätte echt keinen Bock, dass ich
das in der Realität. Und das hat dir nicht Angst gemacht?
Also
das
hat doch, ganz ehrlich.
Aber nicht so viel, dass es dich abgehalten hätte, irgendwie weiterzumachen.
Ja, es war halt dann schon wie ein bisschen zu spät. Also ich meine, man könnte sich immer psychologisch abrüsten lassen und so, aber nee, also Angst macht es mir nicht, weil ich doch finde, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt bei uns eintreffen würde, oder in meiner Dienstzeit zumindest, eher gering ist, weil wir halt auch in der Schweiz leben und so. Aber die Weltlage hat sich schon ein bisschen geändert. Also das ist schon manchmal in meinem Kopf.
Wo und ich gibt mir denke, dir das auch so eine Sicherheit? Also so, wenn du gerade sagst, du schaust dir die Videos vom Krieg an oder einfach was halt auch in den Nachrichten ist, gibt es dir eine Sicherheit zu wissen, dass du Teil der Armee bist, weil du irgendwie vielleicht besser weißt, was zu tun wäre, wenn es denn einen Ernstfall gibt? Oder ich frage mich gerade, ob du vielleicht solche Videos anders schaust als ich oder mit einem, eben du hast vorhin das Taktische erwähnt, dass du solche Dinge anschaust. Oder ich meine, denkst du, der Krieg beelendet dich gleich stark, wenn du das siehst in den Nachrichten, wie jemanden, der keinen Einblick so ins Militär hat oder der nicht so eine Ausbildung hat wie du?
Nicht gleich stark. Ich weiß nicht, ob stärker oder schwächer. Aber ich glaube nicht gleich stark. Ich glaube, wenn ich das schaue, dann das haben wir auch trainiert. Also ich weiß, was die tun. Und ich könnte das auch. Oder?
Und dieser Teil stelle ich mir eben vor, gebe einem vielleicht eine Sicherheit.
Ja, eben deswegen habe ich vorhin nicht gesagt, ob mehr oder weniger. Zum einen gibt es eine Sicherheit. Ja, weil ich glaube, es gibt dir eine Sicherheit, wenn du weißt, du wüsstest, was zu tun wäre, wenn du das mal anwenden
müsstest. Zum anderen,
bist
von uns beiden wärst dann halt auch du die dahin müsste und ich nicht.
Genau, zum anderen. Ja. Oder ich will es halt trotzdem nicht machen. Aber irgendjemand müsste es dann halt ja doch machen. Und das ist ja, das ist so eine interessante Frage, die habe ich mir auch immer gestellt. Warum machen das Menschen? Es gibt so viele Menschen, die das freiwillig machen. Und zwar wirklich, die jetzt in den Krieg gehen, freiwillig. Und die, keine Ahnung, in die Armee gehen und dann immer wieder nach Afghanistan gehen wollten. Jetzt ist ja niemand mehr in Afghanistan so. Ich habe mich immer gefragt, warum? Warum wollen Leute ihr Leben aufs Spiel setzen?
Und hast du eine Antwort gefunden? Weil ich hätte jetzt das Gefühl, von uns beiden wüsstest auch du eine bessere Antwort als ich, weil ich würde es nicht wollen.
Es ist eine große kognitive Dissonanz, die diese Frage bei mir auslöst. Weil ich müsste dann zugeben, dass ein Teil von mir das auch anzieht. Und es ist so komisch, das zuzugeben. Es ist wie so.
Aber ich will musst ja nicht. Du sagst ja nicht, dass du das tust. Du sagst ja nicht, ich will Leute töten oder ich will in den Krieg, um zu kämpfen und Leute zu töten.
Ja, aber trotzdem macht mir das Training im Häuser- und Ortskampf extrem Spaß. Und es macht mir Spaß, eine Gruppe zu führen.
Ja, aber also bei so einem Training ist ja auch noch nie jemand gestorben.
Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Ja, ist schwierig. Vielleicht ist das menschliche.
Also du weißt es ja immer noch nur aus der Theorie.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber vielleicht ist es das menschliche Bedürfnis auch nach Adrenalin, keine Ahnung, an der Schwelle des Todes zu stehen, irgendwie so. Dann komme ich da auf philosophische Ideen, aber eigentlich, ja, irgendwie habe ich noch keine richtige Antwort dafür.
Nee. Bist du auch so ein Bungee-Jump-Typ?
Nein, kein Bungee-Jumping, weil ich hasse, das Kopf überzustehen, aber ich tue falsch im Springen. Ja, also Adrenalin ist schon wichtig. Sehr toll. Ja.
Zum Abschluss, wenn du jetzt überlegst, was kannst du oder was hast du jetzt, was du vorher nicht hattest? Was hat dir die Ausbildung gebracht?
Ich glaube, in erster Linie hat es mir sehr, sehr viel über mich selber gezeigt und beigebracht. Ich kenne meine eigenen Stärken und Schwächen so gut. Ich kann wirklich extrem gut voraussagen, was ich kann und was nicht. Und ich bin auch durch diese ganze Ausbildung, vor allem nachher den Wachmeister, also vor Leuten hinstehen, sich selbst behaupten, ein Vertrauen aufzubauen mit einem Team und dann dieses auch zu führen und nicht nur im alltäglichen Kontext, sondern eben auch im Gefecht, das hat mir eine extreme Sicherheit gegeben. Ich glaube, weil ich einfach weiß, dass ich das kann und dass ich auch so viel mehr kann, als ich dachte, dass ich kann. Also so viele Dinge, die ich mir niemals zugetraut hätte oder auch Situationen, in denen ich echt also krass an mein Limit kam und bei jedem Schritt gedacht habe, es geht nicht mehr. Und 10 Stunden später ging es halt doch immer noch. Und das ist wie so immer wieder ein Beweis, hey, deine Gedanken, die limitieren dich einfach nur selbst. Und ja, durch das, dass ich das so viel mal gemacht habe, hat es mich wie davon befreit, von diesen limitierenden Gedanken. Und sicher auch ja, eine Menge Disziplin hat es mir auch beigebracht.
Die hattest du vorher noch nicht so, in diesem Ausmaß, würdest du sagen?
Nee, definitiv nicht. Weil ich glaube auch, durch das, was man im Militär Disziplin nennt, es ist eher, du hast keine Wahl, sind wir mal ehrlich. Es ist nicht so, als würdest du, wenn du willst, kannst du um 5 Uhr aufstehen und das braucht Disziplin. Es ist eher so, ja, wenn du nicht aufstehst, dann wirst du halt bestraft.
Ja.
Und das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich Disziplin ist. Aber was es dir über Disziplin beibringt, ist, dass du einfach so viele Dinge gemacht hast, auf die du wirklich einfach null Bock hattest. Und das über so eine lange Zeitspanne, das stumpft dich irgendwann dann ab,
ja,
solche Dinge zu tun. Und deswegen ist bei mir jetzt die Frage, ob ich mein Bett am Morgen mache, ist doch gar keine Frage mehr. Ich mache das einfach. Und das ist, glaube ich, das, was dann Disziplin ist.
Mhm.
Dass man es einfach macht.
Das kannst du dann deinen 4 Kindern so weitergeben.
Ja. Ja, wir haben also, das sind auch ganz lustige Unterhaltungen, die ich und mein Mann führen, wie wir dann unsere Kinder erziehen werden.
Ich freue mich. Vielleicht können wir dann nochmal sprechen.
Ja, so 4 Kinder und die machen dann alle so 6. Dann sind wir ein ganzer Zug.
Ja. Tipptopp.
Wer dann der Zugführer und wer der Zugführer stellvertretend ist,
das müssen
wir noch ausmachen.
Ja. Ja, also ich danke. Das hat einen schönen Einblick mir gegeben und ich hoffe allen, die zugehört haben, auch. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Ja, danke für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.